Wenn wir an Gott denken, sehen viele von uns zuerst den erhabenen König auf dem Thron, der alles regiert und die Geschichte lenkt. Die Offenbarung macht aber deutlich, dass hinter allen Gerichten ein viel tieferes Ziel steht. Gott sucht nicht nur die Durchsetzung seiner Regierung, sondern eine ewige Wohnung, in der er mitten unter seinem Volk wohnt und sichtbar wird. Gerade die erschütternden Szenen der sieben Schalen werfen die Frage auf, wie sich Gottes strenge Gerichte mit seinem Wunsch nach Nähe und Ausdruck verbinden lassen und was das heute für unser Leben als Gemeinde bedeutet. Gott auf dem Thron und Gott im Tempel. Wenn die Schrift von Anfang an Gott auf dem Thron zeigt, dann ist das mehr als ein majestätisches Bild. Der Thron steht für sein unveräußerliches Recht, zu regieren, zu richten und die Geschichte zu lenken. In den Psalmen heißt es, dein Thron, o Gott, steht immer und ewig, ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deines Königtums. Dieser Thron ist nicht Ergebnis menschlicher Zustimmung, sondern Ausdruck dessen, wer Gott in sich selbst ist, Herr aller Zeiten, Herr aller Mächte, Herr über sichtbare und unsichtbare Zusammenhänge. So lernt Israel im Alten Testament Gott als den kennen, der Könige einsetzt und absetzt, der Völker begrenzt und Wege öffnet, der durch Gericht und Bewahrung die Geschichte auf eine verborgene, aber bestimmte Richtung hinführt. In der Bibel wird Gott zuerst als der Gott auf dem Thron offenbart. Im ganzen Alten Testament erkannte Gottes Volk nach und nach, dass Gott der Mächtige auf dem Thron ist. Gottes Thron ist der Thron seiner Herrschaft. Schließlich führt uns die Offenbarung in der Bibel vom Thron von Gottes Regierung hin zum Tempel von Gottes Ausdruck. Doch diese königliche Linie bleibt nicht bei der Ferne des Throns stehen. Parallel dazu wächst im Zeugnis der Schrift etwas anderes, der Wunsch Gottes nach einem Haus, nach einem Ort, an dem er wohnt und sich mitteilt. In 1. Mose begegnet er Menschen noch an Altären und unter Bäumen, später lässt er die Stiftshütte bauen, dann den Tempel in Jerusalem. Im Neuen Testament wird in Epheser 2 deutlich, dass dieser Tempel nicht mehr aus Steinen, sondern aus Menschen besteht, in welchem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Dieselbe Hand, die das Zepter hält, gestaltet also ein Haus. Gottes Regierung dient nicht dem Selbstzweck der Machtdemonstration, sie ordnet alles so, dass eine Wohnstätte entsteht, in der seine Herrlichkeit in einem geheiligten Volk sichtbar wird. Am Ende der Bibel verbinden sich Thron und Tempel zu einer unauflöslichen Einheit. In der Offenbarung sehen wir Gott als den Allmächtigen, der die Schalen des Gerichts ausgießen lässt und dessen Thron über allen Erschütterungen steht. Zugleich endet die Geschichte mit einer Stadt, die selbst zu einem Tempel geworden ist, dem neuen Jerusalem. Von ihr heißt es, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Der Thron steht nicht mehr fern über der Stadt, sondern in ihr, inmitten der von Gott erfüllten Wirklichkeit. Seine Regierung ist Quelle des Lebens, seine Herrschaft speist die Gemeinschaft, sein Recht zu richten wird zur Grundlage für ungedrückte Freude. So zeichnet die Bibel keinen Gott, der zwischen majestätischer Distanz und zärtlicher Nähe hin- und hergerissen wäre. Sie zeigt den einen Herrn, dessen souveräne Verwaltung gerade dazu dient, sich in einem Volk und schließlich in einer Stadt auszudrücken. Er regiert, um zu wohnen, er richtet, um zu reinigen, er ordnet, um aufzubauen. Wer auf den Thron Gottes blickt, sieht darum im Licht des Evangeliums zugleich den Bauplan des Hauses Gottes. Und wer die Gemeinde als Tempel ernst nimmt, darf gewiss sein, dass hinter allen äußeren Spannungen eine königliche Hand steht, die den Bau zu Ende führen wird. Im Glauben an diesen Gott wird das Herz ruhig, über allem, was unverständlich bleibt, ruht ein Thron, und inmitten unseres oft brüchigen Gemeindelebens wächst eine Wohnung, in der er sich für immer zeigen will. Dein Thron, o Gott, steht immer und ewig, ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deines Königtums. In welchem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Die Verbindung von Thron und Tempel lädt zu einer hoffnungsvollen Nüchternheit ein. Gott verliert in keinem Augenblick die Kontrolle über die Geschichte, aber er misst ihr nicht den letzten Wert bei. Sein Ziel ist eine Wohnstätte. Wer sich dieser Perspektive öffnet, lernt, das eigene Leben nicht nur unter dem Aspekt von Führung und Leitung zu sehen, sondern als Teil eines geistlichen Bauwerks. Konflikte, Klärungen, auch schmerzhafte Gerichte in der Gemeinde bekommen so einen anderen Klang. Sie sind nicht Zeichen von Gottes Abwendung, sondern Ausdruck seiner Entschlossenheit, Raum für seinen Ausdruck zu schaffen. In dieser Sicht kann Vertrauen wachsen, Vertrauen darauf, dass der Gott auf dem Thron denselben Eifer hat, im Verborgenen unseres Alltags, unserer Beziehungen, unserer Gemeinde wirklich zu Hause zu sein. Die sieben Schalen, Gericht im Dienst von Gottes ewigem Vorsatz. Die Schalen in Offenbarung 16 werden leicht als reine Katastrophenbilder wahrgenommen, als chaotische Entladung göttlichen Zorns. Doch der Text selbst zeichnet ein anderes Bild. Die Gerichte treffen eine Menschheit, die sich hartnäckig und bewusst gegen Gott gestellt hat. Über die erste Schale heißt es, und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Das Geschwür ist nicht zufälliges Leid, sondern eine sichtbare Gegenzeichnung. Wer sich mit dem Zeichen des Tieres markiert, trägt nun eine andere, von Gott auferlegte Markierung. Der äußere Schaden macht die innere Wirklichkeit offenbar. Rebellion gegen Gott bleibt nicht folgenlos, sondern wird ans Licht gezogen. Offenbarung 16, 2 heißt, und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. In seinem letzten Zorn wird Gott die Rebellischen mit einem Geschwür auf ihrer Haut kennzeichnen, weil sie das Malzeichen des Tieres tragen. Dieses Malzeichen wird wie ein bösartiger Krebs sein. In diesem Licht gewinnen auch die weiteren Schalen Kontur, Wasser, das zu Blut wird, eine Sonne, die nicht mehr wohltuend wärmt, sondern versengend brennt, Finsternis, die gerade den Thron des Tieres trifft. Hinter all dem steht kein willkürlicher Zorn, sondern die konsequente Durchsetzung dessen, was Gott seit jeher angekündigt hat. Seine Geduld hat lange getragen, jetzt wird die Weltordnung, die sich ihm entgegenstellt, an ihren empfindlichsten Stellen erschüttert. Auffällig ist die Reaktion der Menschen, und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, ihm Herrlichkeit zu geben. Die Gerichte produzieren keine automatische Umkehr, sie entlarven vielmehr, wie tief die Verweigerung sitzt. Wenn die fünfte und sechste Schale den Thron des Tieres verfinstern und den Euphrat austrocknen, richtet sich Gottes Eingreifen auf die Machtzentren dieser Welt. Die Herrschaftsstrukturen des Antichristen werden angegriffen, die geopolitische Bühne für die letzte Auseinandersetzung bereitet. Am Ende steht die siebte Schale mit dem Wort aus dem Himmel, es ist geschehen. Die Geschichte läuft nicht in offenen Enden aus, sie findet unter Gottes Hand einen Abschluss. Der Sturz Babylons, das Beben, der Hagel sind keine isolierten Sensationen, sondern Bausteine in einem Gericht, das alles beseitigt, was der kommenden Herrschaft Christi im Wege steht. Damit wird deutlich, dass Gottes ewiger Vorsatz auch durch die dunkelsten Kapitel der Offenbarung hindurchträgt. Er hat nicht nur ein Gericht im Blick, sondern eine neue Welt. Petrus fasst das so zusammen: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Zorn Gottes zerstört nicht alles, sondern räumt auf, schafft Platz, klärt, was nicht in die neue Schöpfung passt. Gericht und Liebe sind bei ihm keine Gegensätze, seine Liebe ist zu heilig, um die Rebellion auf ewig zu dulden, sein Gericht ist so ausgerichtet, dass am Ende eine Wohnstätte entsteht, in der keine Träne, keine Lüge, keine Gewalt mehr Raum findet. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, ihm Herrlichkeit zu geben. Die Gerichte der Schalen laden zu einem nüchternen Vertrauen ein. Gott nimmt das Böse ernster, als wir es tun, und genau darin liegt Hoffnung. Denn wenn er die großen Mächte der Rebellion eines Tages zur Rechenschaft zieht, wird er auch das Unrecht und die Verstrickungen im Kleinen nicht einfach stehen lassen. Das muss nicht in Angst führen, sondern kann zu einem neuen Respekt vor seiner Heiligkeit und zu einer stillen Freude über seine Treue werden. Er räumt auf, weil er wohnen will. Dort, wo wir in unserem Leben Spuren von Gericht, Korrektur oder Verlust wahrnehmen, darf deshalb die leise Gewissheit wachsen, dieselbe Hand, die etwas wegnimmt, arbeitet an einem Platz, an dem seine Herrlichkeit einmal ungehindert sichtbar werden soll. Wachen in einer Welt auf dem Weg nach Harmagedon. Die Vision von Harmagedon stellt die Weltgeschichte in ein scharfes Licht. Sie zeigt, dass die menschliche Entwicklung nicht in immer größerer Verständigung mündet, sondern auf einen letzten Konflikt mit Gott zuläuft. Der Prophet Joel beschreibt dieses Szenario mit eindringlichen Worten, Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. In der Offenbarung wird deutlich, dass geistliche Mächte die Herrscher der Erde dahin treiben, ihre Streitkräfte zu sammeln. Die sechste Schale bereitet den Weg, der Boden der Geschichte wird gleichsam freigegeben für die letzte Auseinandersetzung. Für den Glaubenden ist dieser Blick in die Zukunft nicht leicht. Spannungen, Polarisierungen, wachsende Feindschaft gegen Gottes Wege sind keine zufälligen Störungen, sondern Teil einer sich zuspitzenden Geschichte. Am Ende der großen Trübsal werden drei unreine Geister aus dem Mund Satans, des Antichristen und des falschen Propheten hervorgehen, um die Herrscher der ganzen bewohnten Erde aufzuwiegeln und ihre Streitkräfte, einschließlich der 200 Millionen Reiter, die in 9,14 bis 16 erwähnt werden, zu der Schlacht von Harmagedon zu versammeln, die der letzte Krieg unter den Menschen vor dem tausendjährigen Reich sein wird. Mitten in diese düstere Perspektive hinein ertönt jedoch ein leises, sehr persönliches Wort des Herrn, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man seine Schande nicht sieht. Zwischen der sechsten und siebten Schale, zwischen Sammlung der Heere und Ausgießung des letzten Gerichts, wendet sich Christus an die Seinen. Sein Kommen wird nicht mit den großen Bewegungen angekündigt, sondern mit dem Bild des Diebes, überraschend, unerwartet, im Verborgenen. Wachsamkeit heißt hier nicht, militärische Entwicklungen zu analysieren, sondern auf die eigene Bekleidung zu achten, auf das, was das Leben vor Gott bedeckt und schmückt. Die Rede von den Kleidern greift ein vertrautes biblisches Bild auf. Die Gerechtigkeit Christi ist das Gewand, in das der Glaubende zu Beginn gehüllt wird, die gelebte Gerechtigkeit, das treue Festhalten an Christus in einer feindlichen Umwelt, formt gleichsam das Kleid, das die innere Zugehörigkeit sichtbar werden lässt. In einer Welt, die auf dem Weg nach Harmagedon ist, besteht die Gefahr, dass diese Kleidung schleichend verschlissen wird, nicht durch spektakulären Abfall, sondern durch Anpassung, Müdigkeit, Erkalten der ersten Liebe. Wachsam zu bleiben bedeutet, innerlich nicht abzustumpfen, den Blick auf den Herrn nicht von den Schlagzeilen der Zeit verdrängen zu lassen und sich im Stillen immer wieder an das zu erinnern, was er zugesagt hat. Dabei bleibt die Verheißung stärker als die Bedrohung. Joel berichtet neben dem Erzittern von Himmel und Erde auch, und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel. Auch wenn die Völker sich gegen Jerusalem versammeln, bleibt Gott der Ort, an dem Geborgenheit zu finden ist. Für Gläubige heute bedeutet das, die Weltlage mag sich zuspitzen, aber das Heil ist nicht von ihrer Entspannung abhängig. Der Zufluchtsort liegt nicht in stabileren Systemen, sondern im lebendigen Gott selbst. Wer im Inneren diesen Rückzugsort kennt, kann mitten in unruhigen Zeiten eine unerklärliche Ruhe bewahren. Scharen, Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man seine Schande nicht sieht. Wach zu bleiben in einer sich zuspitzenden Welt bedeutet, das Herz regelmäßig an den Ort zurückzubringen, an dem Christus die eigentliche Sicherheit ist. Die Bewegungen der Geschichte verlieren dadurch nicht ihre Schwere, aber sie bekommen einen Rahmen, sie sind nicht der letzte Horizont. Im stillen Festhalten an der Verheißung seines Kommens, im Bewahren der Kleider, der Beziehung, in die er hineingerufen hat, entsteht eine Hoffnung, die nicht vom Wechsel der Nachrichtenlage abhängig ist. So können Gläubige gerade in unruhigen Zeiten einen stillen, aber deutlichen Widerspruch gegen die Logik der Angst verkörpern, als Menschen, die wissen, dass ihr herkommt und dass er am Ende nicht nur richtet, sondern auch die Stadt offenbart, in der Frieden und Gerechtigkeit dauerhaft zu Hause sind. Herr Jesus Christus, du sitzt auf dem ewigen Thron und zugleich wohnst du inmitten deines Volkes, um dich durch uns auszudrücken. In allen Erschütterungen dieser Zeit vertrauen wir dir, dass deine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind und dass du alles zu deinem guten Ziel führst. Stärke unseren Glauben, damit wir in einer dunkler werdenden Welt wach bleiben, unser Gewand rein bewahren und uns nicht von Angst oder Verführung bestimmen lassen. Erfülle uns neu mit deiner Gegenwart als lebendiger Tempel und lass uns schon jetzt ein Vorgeschmack der kommenden Stadt sein, in der du alles in allem sein wirst. Tröste alle, die über den Zustand dieser Welt seufzen, und richte ihren Blick auf deine Wiederkunft und auf das neue Jerusalem, in dem du deine Herrlichkeit ohne Schatten zeigen wirst. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dein Name werde geheiligt, heute und bis in Ewigkeit. Amen.